Sie hören den Kurier.
Du hörst total gerne Podcasts oder produzierst sie sogar selbst? Dann mach mit beim k.at Podcast Award. Reiche deinen eigenen oder deinen Lieblingspodcast ein auf k.at.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Daily Podcast. Spezial am Wochenende sagt Elias Nadmesnik. Der Kurier lädt gemeinsam mit Krone und Profil ab sofort jede Woche zum Club 3. Das ist der neue Politik-Talk der drei Medien, zu sehen im TV und zu hören als Podcast. Heute stellt sich den Fragen der drei Chefredakteure ein Mann, der in seinem Land bald sich der Wahl stellen muss, Manfred Heimbuchner, Chef der FPÖ Oberösterreich. Wie er die Landtagswahlen gewinnen will, wie sein Verhältnis zu Herbert Kickl ist und wie ihn seine schwere Corona-Erkrankung verändert hat, hat er den drei Chefredakteuren Martina Salomon vom Kurier, Christian Reiner vom Profil und Klaus Herrmann von der Krone beantwortet. Am besten, wir hören gleich rein.
Wir begrüßen unseren heutigen Gast, Manfred Heimbuchner, Landeshauptmann, Stellvertreter in Oberösterreich, das einzige Bundesland, das in diesem Jahr in Österreich wählt. Er hat bei den letzten Landtagswahlen vor 6 Jahren mehr als 30% für die FPÖ, der er vorsteht, erreicht und ist nicht zuletzt deshalb auch eine gewichtige Stimme in der Bundes-FPÖ. Schlagzeilen hat er in diesem Jahr unter anderem oder ganz besonders gemacht, weil er im April schwer an Corona erkrankt ist, einige Tage in der Intensivstation im künstlichen Koma behandelt werden musste und nicht nur seine Familie dabei um sein Leben gebankt hat. Man fragt sich natürlich, Herr Heimbuchner, hat das Ihr Leben verändert?
Zuerst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Bin sehr gerne nach Wien gekommen. Natürlich verändert so ein Ereignis das Leben ein wenig. Man sortiert, was ist wichtig, was ist unwichtig, und dabei stellt man fest, das Wichtigste, das ist die Familie, das sind Freunde, und unwichtig ist Zeitverschwendung, die Zeitfresser, mit denen muss man anders umgehen im Leben. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich völlig genesen, gesundet bin und dass ich heute hier mit Ihnen diskutieren darf.
Aber wenn man, so wie Sie, sehr schwer erkrankt war an Covid, fühlt man sich da wirklich wohl in einer Partei, die im Grunde die Leute sehr aufhetzt gegen die Impfung? Und wie man weiß, wenn man sich jetzt die Zahlen anschaut, die Leute, die auf den Intensivstationen liegen, jetzt mit Covid, sind zu über 90% Ungeimpfte.
Frau Salomon, erstens einmal hetzt niemand bei uns gegen die Impfung. Ich denke, Sie kennen mich auch gut genug. Ich habe da immer einen sehr pragmatischen Zugang zu diesem Thema gehabt und habe den nach wie vor. Und ich habe, wenn Sie replizieren auf meine Krankheit, schon einiges dazu zu sagen. Zu meinem Zeitpunkt der Erkrankung war die Möglichkeit der Impfung für mich noch gar nicht gegeben. Ich glaube, in Österreich hat man gemeint, man kann mit der Bürokratie das Virus erschlagen. So ist es mir auch vorgekommen. Ich war in Quarantäne nach dem positiven PCR-Test. Übrigens, mein ganzes Umfeld wurde getestet. Was sind 40 oder 50 Personen, waren alle negativ. Bis auf meine Frau und meinen Sohn, leider Gottes. Aber die hatten einen völlig symptomlosen Verlauf. Und dann in der Quarantäne ist man alleine. Schaut dann die Exekutive noch vorbei, ob man zu Hause ist, brav im Bett. Also ich war wirklich krank, es ist mir nicht gut gegangen, aber ich hatte nicht hohes Fieber. Also ich hatte 38,5 maximal, das ist nicht hoch. Und ich habe mir gedacht, das geht vorbei, ich sage es ganz offen so. Ich war in meinem Leben, als Kind ist man natürlich ab und zu mal krank, aber in meinem gesamten Berufsleben sicher keine 3 Tage im Krankenstand. Und habe dann auch zugewartet, das war wahrscheinlich auch ein persönlicher Fehler. Da kommt natürlich die ganze, ich gebe da niemanden Schuld, aber die ganze mediale Belastung dazu. Jetzt geht man dann ins Krankenhaus, muss man auch. Und hätte man hier früher eingegriffen und hätte man früher behandelt und eine andere Information gehabt, Sauerstoffsättigungsmessgerät zum Beispiel, das war bei mir ein katastrophaler Wert der Sauerstoffsättigung, und ich wäre sonst nicht ins Krankenhaus gegangen. Also ich habe gedacht, das wird schon. Und es gibt nach wie vor keine Information, es gibt keinen Leitfaden, wie man sich wirklich zu verhalten hat. Und es wäre schon die Möglichkeit auch gegeben, mit Medikamenten, und ich bin jetzt kein Experte, aber ich weiß, was woanders zum Teil gemacht wird, hier entgegenzuwirken. Vielleicht hätte ich mir diesen ganz schweren Verlauf dann ersparen können, weil bei mir war das Dramatische dann, es ist ja nicht nur Corona alleine, sondern es kommt dann immer etwas dazu. Und es war bei mir eine sogenannte bakterielle Superinfektion, also wo die Lunge schwerstens angegriffen war. Und deswegen war ich dann nach einigen Stunden im Krankenhaus sofort auf der Intensivstation, wurde ins künstliche Koma gelegt und versetzt und dann 5 Tage lang im künstlichen Koma gehalten. Und das sind natürlich dramatische Erlebnisse, aber zurückzukommen, ich habe zum Thema Impfung, zum Thema Prävention ja eine ganz pragmatische Sichtweise. Jeder muss das für sich selbst entscheiden und vor allem, man muss mit seinem Vertrauensarzt darüber sprechen können. Das macht ja jeder normale Mensch. Meine Frau und ich, wir haben einen gemeinsamen Sohn, der ist gegen alles geimpft, was empfohlen wird. Gibt ja Impfempfehlungen und gibt ja Mutter-Kind-Pass in Österreich. Und das machen wir, aber in Absprache natürlich mit der Kinderärztin. Und bei mir, sage ich Ihnen auch, ist es so, was man mir jetzt rät nach meiner schweren Erkrankung, das mache ich natürlich auch. Ich habe Vertrauen zu den Ärzten, ich habe Vertrauen zu meinem Arzt, ich habe Vertrauen zu meinem behandelten Arzt im Krankenhaus. Das ist überhaupt keine Frage. Aber diese Entscheidung muss jeder für sich selbst treffen.
Ich weiß nicht, wer der Vertrauensarzt Ihres Parteichefs Herbert Kickl ist und was der ihm gesagt hat, aber die Position, die Herbert Kickl einnimmt gegenüber der Impfung, ist überhaupt nicht neutral und pragmatisch, sondern ausgesprochen ideologisch und, wie die Kollegin bereits gesagt hat, eigentlich hetzerisch. Er sagt, die Bevölkerung würde in die Nadel getrieben. Er sagt, das sei ein gefährliches Experiment. Die Impfung, möglichst viele Leute, möglichst die ganze Bevölkerung zu impfen, ist im Moment so wie eine nationale Kraftanstrengung. Und die FPÖ hat sich dazu entschlossen, auf politischem Weg das zu sabotieren. Stehen Sie dahinter?
Rechnen stimmt nicht. Erstens einmal immer mit diesen Begriffen hetzerisch. Dass Oppositionspolitiker prononziert vorgehen, ist jetzt wirklich nichts Ungewöhnliches in diesem Lande. Der Punkt 1. Der Punkt 2 ist, was die Impfung betrifft, hier der FPÖ die Schuld zu geben an einer niedrigen Impfquote, das halte ich für sehr interessant. Ich kann Ihnen übrigens jene Gemeinden auch sagen, die die niedrigste Impfquote haben, gibt es keinen FPÖ-Bürgermeister. Aber das ist jetzt auch überzogen, das sage ich ganz offen, weil es ja die Entscheidung von jedem Einzelnen ist. Und offensichtlich ist es der Regierung nicht gelungen, möglichst viel oder mehr davon zu überzeugen. Wir haben eine Impfquote von circa 70% bei jenen, die zur Impfung sozusagen zugelassen sind, 30%, die sich nicht impfen haben lassen. Ich glaube, insgesamt sind es 40%, und da muss sich die Regierung auch dazu etwas überlegen. Und das, was ich mir erwarte, ist eine sehr offene, eine faktenbasierte Diskussion. Und zwar über die Impfung.
Würden Sie bestreiten, dass die FPÖ daran mitarbeitet, dass sich niemand impfen lässt?
Vielleicht darf ich kurz ausreden. Faktenbasiert. Man sollte sich immer mit Seroprävalenzstudien genauer beschäftigen in Österreich. Das wird Ihnen jeder Epidemiologe bestätigen, dass Österreich keine Datenbasis hat. Ich verstehe das bis heute nicht. Man hat Millionen investiert in Gurgeltests, in Masken. Man hat übrigens nicht investiert in Sauerstoffsättigungsmessgeräte. Man hat nicht investiert in Antikörpertests. Ich habe übrigens letzte Woche wieder einen Antikörpertest gemacht in einem bekannten Linzer Labor. Ich habe sehr viele Antikörper und deswegen ist es auch keine Notwendigkeit, mich derzeit impfen zu lassen. Wenn die unter einen gewissen Wert fallen, dann wird man das neu besprechen und dann wird man entscheiden, was man tut. Und dann werde ich auch dem Rat der Ärzte folgen. Das ist ganz logisch. Ich habe mir sogar meine Gedächtnis-T-Zellen analysieren lassen. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon etwas gehört haben. Wenn Sie nicht etwas davon gehört haben, wird der Rest der Österreicher davon auch noch nichts gehört haben. Wir haben keine Faktenbasis. Und was die Impfung betrifft, sage ich Ihnen noch einmal, offen und ehrlich, es gibt auch genügend freiheitliche Wähler und Funktionäre, die sich auch impfen haben lassen. Aber das ist keine politische Frage, auch wenn Sie das zu einer politischen Frage erheben und zu einer moralischen Frage erheben. Aber am Ende muss einem klar sein, ob mit Impfung oder ohne Impfung, und ich bestreite den Wert der Impfung nicht, es wird keine Herdenimmunität geben. Wir werden mit diesem Virus leben lernen müssen, leider. Und wenn Sie sehr martialische Begriffe verwenden von Hetzen und so weiter, dann kann ich Ihnen Folgendes sagen. Was ich alles gehört habe von politischen Mitbewerbern, von Regierungspolitikern, man wird das Virus besiegen, man wird es töten, man wird es ausrotten. War das irgendwo ehrlich, war das irgendwo pragmatisch, wenn Sie mit irgendeinem Epidemiologen sprechen, mit dem Leiter des Influenza-Programms der WHO, übrigens gibt es bis heute ein Influenza-Überwachungsprogramm seit 1952, der Klaus Stöhr, ein Deutscher, der sagt ganz deutlich, der Wert der Impfung ist da, ist überhaupt keine Frage, aber es wird keine Herdenimmunität geben. Und deswegen muss man schon eines dazu sagen, vielleicht werden sich auch mehr noch impfen lassen, weil ja die Situation derzeit sich wieder zuspitzt auf den auf den Intensivstationen. Und man muss eines auch dazu sagen, wenn man vergleicht die Impfquote vor einem Jahr und die Belegung der Spitäler vor einem Jahr, und wenn man sich jetzt die Belegung anschaut mit einer Impfquote, die von Experten zu niedrig angesehen wird, aber die ja da ist, dann muss man schon sich darüber unterhalten, wie kann denn das sein? Und das ist für einen Normalbürger und auch für mich nicht ganz verständlich.
Aber dass diese Impfquote in Österreich so relativ niedrig ist im Vergleich zu unseren Nachbarländern, da gibt man ja auch der FPÖ die Schuld. Der Bundeskanzler hat im Sommergespräch in dieser Woche wörtlich gesagt, also es schmerzt mich, dass wir eine Partei in Österreich haben, nämlich die Freiheitliche Partei. So direkt sagt das für gewöhnlich nicht, die leider Gottes viele Gerüchte streut und sozusagen Unsicherheit schürt. Was denken Sie sich dabei? Hat er da nicht recht?
Nein, wenn die Diskussion so weitergeht, dann wird ja bald die FPÖ daran schuld sein, dass es überhaupt das Virus gibt. Dann sind wir wahrscheinlich schuld daran, dass das Virus in China oder in Wuhan einmal ausgebrochen ist. Also ich kann die Frage ja auch so polemisch beantworten. Ein paar Fakten zum Herrn Bundeskanzler. Erinnern wir uns doch zurück an Beginn der Pandemie, wobei ich da sagen muss, da werfe ich ihm eigentlich nichts vor, weil wir waren mit so einer Situation nie konfrontiert. Keiner in diesem Raum hat sich das eigentlich überhaupt vorstellen können. Zuerst haben wir gesagt, man wird keine Maske tragen müssen, es wird keinen Lockdown geben, die Maske bringt nichts. Jetzt haben wir wieder die Maskendiskussion hin und her. Nach den Erfahrungen des ersten Lockdowns hätte man wissen müssen, der Lockdown bringt nicht so viel. Übrigens derzeit weiß man das auch, dass ein Lockdown nichts bringt. Australien ist ja das beste Beispiel, was sich dort abspielt. Das ist ja wirklich eine Orwellsche Dystopie mittlerweile mit Verfolgungsjagden von Jugendlichen und Polizisten. Dann hat man gesagt, die Impfung ist der Gamechanger. Und der Gamechanger ist die Impfung nicht, leider nicht. Und es ist immer interessant, sobald man etwas anmerkt, das Argument, wird man sofort in die Ecke gestellt und sagt, Sie sind ein Impfgegner, Sie sind ein Corona-Leugner oder sonst irgendetwas. Es geht um eine reine faktenbasierte Diskussion. Und deswegen hätte man auch die Möglichkeit gehabt, was die Intensivkapazitäten betrifft, diese doch auch auszubauen. Ich weiß aber eines auch, das geht nicht von heute auf morgen. Wir wissen ganz genau, dazu braucht man das Personal. Das ist nicht damit getan, dass man ein paar Räume mehr schafft. Das ist alles vollkommen klar.
Sie werden ja nicht wünschen, dass er in die Intensivstation kommt. Sie haben es ja eher und überlebt.
Nein, ich wünsche überhaupt niemandem etwas Schlechtes auf dieser Welt. Aber dass es diese Krankheit gibt mit einem schweren Verlauf, das ist jetzt wirklich seit langer Zeit bekannt. Und es gibt trotzdem keine wirkliche Information für die Bevölkerung. Und ich erwähne noch einmal meinen Fall. Jetzt bin ich ein aufgeklärter Mensch. Ich frage bei Veranstaltungen, wer kennt ein Sauerstoffsättigungsmessgerät? Niemand. Warum ist das bis heute nicht entsprechend publiziert worden? Warum weiß man bis heute nicht genau, ob ein Geimpfter ansteckend ist oder nicht. Und das ist kein Vorwurf, sondern es ist einfach ein Faktum, dass man darüber sprechen muss. Ich kenne meine Antikörper. Viele Geimpfte kennen ihre Antikörper leider nicht. Meine Mitarbeiter in meinem Büro sind sehr viele geimpft und ich habe alle empfohlen, dass sie die Antikörper überprüfen lassen. Und deswegen ist diese gesamte Bürokratiediskussion 1G, 2G, 3G, völlig sinnlos, wenn wir keine Seroprävalenzstudien haben in Österreich. Und über das wird überhaupt nicht diskutiert, das wird beiseite geschoben. Und das, was jetzt kommt, ist die Diskussion, geimpft, nicht geimpft, Genesene vor allem kommen weg. Übrigens, ein Genesener in Österreich, sind wir in der Bürokratie wieder gelandet. der ist nur dann genesen, wenn er einen Absonderungsbescheid der Behörde gehabt hat. Also dann ist man genesen. Wenn man aber Antikörper nachweisen kann, übrigens, das wäre durch eine Seroprävalenzstudie ganz einfach zu machen, dann ist man aber kein Genesener. Wenn ich ein Geimpfter bin und unter Umständen keine Antikörper entwickle, solche gibt es leider, ist aber bei allen Impfungen so, dann bin ich aber trotzdem geschützt. Und das ist übrigens ein absoluter Populismus und eine absolute Schwarz-Weiß-Malerei, die man seitens der Bundesregierung derzeit macht. Und wenn man jemanden gewinnen will für die Impfung, dann ist der Druck nicht das Richtige. Und es haben übrigens Studien ergeben der Ärztekammer vor Corona. Es wird Ihnen jeder Experte bestätigen, zum Beispiel im Zusammenhang mit Masernimpfungen mit anderen, da hat es ja auch einmal eine Abflachung gegeben bei der Bereitschaft auch von Eltern. Und hier sagen alle Experten, sobald Druck ins Spiel kommt, bei dieser Frage, bei dieser auch hochemotionalen Frage, dann werden aus Kritikern und Skeptikern schwerste Gegner.
Aber grundsätzlich würden Sie es befürworten, dass man die Menschen zum Impfen bewegt?
Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass das jeder für sich selbst entscheiden muss. Ich
aber
persönlich.
Ist das nicht ein solidarischer Akt im Grunde? Da, weil man weiß ja, Sie haben natürlich recht, was die Daten betrifft. Mhm. Da herrscht unglaublich viel Chaos. Da ist auch sehr viel Nachholbedarf für Digitalisierung. Sie haben auch recht, was die Genesenen betrifft. Da gibt es ganz große Verunsicherung und zu wenig Guidelines. Aber ich finde, Sie haben nicht recht, was die alleinige Eigenentscheidung ist, weil in Wahrheit geht es auch um einen solidarischen Akt, damit die Intensivstationen nicht überfüllt sind, damit nicht die ganze Gesellschaft wieder in Geiselhaft genommen wird von jenen, die ungeimpft sind und deswegen das Risiko einer Erkrankung auf sich nehmen, bis inklusive des Pflegepersonals, das ja auch Dinge sieht, die nicht so lustig sind und sich jeden Tag in irgendwie dieses Schutzgewand werfen muss. Das heißt, muss da auch nicht die Opposition zur Verantwortung gezogen werden, dass sie sagt, nein, es gibt keinen Zwang, das verstehe ich schon, das löst eine Gegenreaktion aus, aber irgendwie appellieren an die Solidarität einer Gesellschaft?
Das sind aber sehr interessante Ansatzpunkte, die Sie hier erwähnen. Was das intensivmedizinische Personal betrifft, so muss man sagen, so wurde dieses Personal ja auch verraten. Man ist ja diesem Personal auch nicht entgegengekommen. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis dass man auch sich ja monetär entschlossen hat, entsprechende Unterstützung zu leisten. Nur einmal so viel dazu, wenn man von Moral spricht, weil es immer eine schwierige Diskussion, was ist Moral und was ist Recht und die Moralisiererei im Zusammenhang mit Viruserkrankungen und mit der Solidargemeinschaft ist sehr schwierig. Da könnten wir philosophisch darüber diskutieren, über den Generationenvertrag, da könnten wir bis zu Robespierre zurückgehen. Aber es sind immer die gleichen Fragen. Und das ist für mich als Freiheitlicher und hier auch als freisinniger Mensch schon ganz wichtig, dass man die Dinge entsprechend einordnet. Und da sage ich Ihnen, ist es der Regierung nicht gelungen, einen entsprechenden Plan vorzulegen. Es gibt Länder, die unterschiedlich handeln. Und ich will nicht immer nur das Beispiel Schweden herzeigen. Es gibt weltweit unterschiedliche Handlungsanleitungen.
Schweden finden Sie gut.
Ich kenne auch in Schweden die Details nicht. Es gibt in Schweden eine bestimmte Übersterblichkeit und das wird man alle nicht gut finden. Muss man auch dazu sagen. Aber ich sage nur, man tut sich mit den Fakten einfach schwer. Weil die Pandemie ist noch nicht zu Ende. Und erst am Ende der Pandemie, das ist wie in der Pathologie, oder zum Schluss weiß ja jeder, was war. So weit wollen wir nicht kommen, aber irgendwann wird es ein Ende der Pandemie geben und dann wird man erst richtig feststellen können, was ist tatsächlich richtig und was ist falsch gemacht. Und dass Fehler in einer Pandemie passieren, das werfe ich überhaupt niemandem vor, da bin ich übrigens auch kein Moralist. Aber die Thematik, jetzt auf Ungeimpfte eine Treibjagd zu veranstalten, das halte ich für persönlich, ehrlich gesagt, entsetzlich. Und wenn man jemanden gewinnen will, dann muss man ihn überzeugen. Und anders wird's nicht laufen. Die FPÖ ist nicht schuld an der Belegung der Intensivstationen. Also da kommen wir jetzt in eine Diskussionslage hinein, die gefällt mir nicht sehr und die wird auch beim Bürger nicht ankommen.
Aber Sie sagen, Sie wünschen sich eine faktenbasierte Diskussion und gleichzeitig sagt Ihr Parteichef, das ist ein gefährliches Experiment. Die Regierung versucht, die Leute in die Nadel zu treiben. alle Regierungen in Europa, überall versuchen die Leute dazu zu bewegen, sich impfen zu lassen. Ihr Parteichef sagt so etwas. Ist das Ihr Beitrag zu einer faktenbasierten, pragmatischen Diskussion?
Es diskutieren ja auch andere Regierungen nicht faktenbasiert. Das ist ja, das ist jedenfalls kein Beitrag, wo so, wenn man sagt, ja, andere Regierungen machen auch. Deswegen muss ja nicht richtig sein. Das, was der Bundesparteiobmann aufgezeigt hat, das sind Kritikpunkte, Probleme, die es gibt. Er hat, glaube ich, gestern noch bei der Pressekonferenz aus einem Wissenschaftsmagazin auch zitiert. Ich habe mir dann auch eine Diskussion angesehen mit unterschiedlichen Meinungsbildnern im österreichischen Rundfunk und muss dann schon sagen, auch hier wurde dann nur schwarz-weiß gemalt und man hat sich mit Fakten überhaupt nicht beschäftigt. Und unser Zugang ist ganz einfach der, dass wir den Menschen sagen müssen, dieses Virus gibt es, leider Gottes können wir es nicht ausrotten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses Virus einzudämmen, die Impfung ist eine Möglichkeit und ich bestreite das überhaupt nicht. Sie werden da mir auch in einer Stunde nicht herauslocken können, dass ich das bestreite. Aber Sie werden auch damit leben müssen, dass wir in einem freien Land leben. Und in diesem freien Land entscheidet der frei mündige Bürger, und das war übrigens, das ist heute nicht anders wie vor 10 oder vor 20 oder vor 30 Jahren, ob er sich impfen lässt oder nicht. Und wenn man die Bürger überzeugen will, dann wird das über Ärzte gehen. Dann wird das nicht gehen mit einem Lied, komm Baby, lass uns impfen. Oder hätten Sie Ihre Entscheidung, ich weiß nicht, ob Sie Familienvater sind, ob Sie Kinder haben. Ich glaube, Sie werden die Entscheidung auch so treffen, dass Sie sagen, ich berate mich mit meinem Vertrauensarzt. Das habe ich in meinem Leben immer so gemacht. Das haben meine Eltern so gemacht. Und das, was man jetzt macht, so diese Unterscheidung, zwischen Geimpften, Ungeimpften, bei den Genesenen übrigens auch überhaupt nicht sachlich vorgeht. Also der FPÖ da irgendwie vorzuwerfen, man würde nicht sachlich vorgehen. Ich kann Ihnen jedes Argument sachlich untermauern.
Aber vielleicht sind Sie sachlicher als Ihr Bundesparteiobmann.
Wir erleben offenbar zwei FPÖs. Also eine FPÖ, das ist die Ihres Parteichefs, die warnt vor der Impfung. Und Sie sagen, Sie möchten eine pragmatische Diskussion und soll auf den Hausarzt
gehen. Ich erinnere daran, dass Sie im ersten Interview nach Ihrer Genesung, Conny Bischofberger, gesagt haben, angesprochen darauf, dass es einen damals Klopobmann gab, der die Masken verweigert hat und auf Demos gesprochen hat, haben Sie gesagt, in Bezug auf Ihre Partei, die einen sind so, die anderen sind so.
Also, das ist immer so.
Also sind Sie so und Kickl ist so oder ist es doch eine gemeinsame Parteilinie, gemeinsame Parteimeinung?
Sie sind alle gemeinsam Medienvertreter und Sie sind so und die Frau Salomon ist so und der Herr Reichl ist auch so. Das ist so im Leben.
Also aus unterschiedlichen Redaktionen, wenn ich das
ja, darauf nein, hinweisen darf. Aber alles einzig,
die Medien. Naja, dann würden Sie sich aber wundern, wie viele Unterschiede es da gibt.
Es passen viele Blätter Papier zwischen uns. passt Papier zwischen Sie und Herbert Kickl, was das Thema Impfen und Corona überhaupt betrifft?
Schauen Sie mal, ganz im Ernst. Gott sei Dank hat die Freiheitliche Partei viele unterschiedliche Persönlichkeiten. Und das, was uns alle miteinander ein und ein gutes Verhältnis und ein korrektes Verhältnis natürlich zum Herbert Kickl, das ist ein Programm. Das ist eine Gesinnungsgemeinschaft. Und da sind auch die Themen und die Probleme unterschiedlich, weil ein Vorarlberger sieht das eine oder andere Problem fokussiert etwas anders als vielleicht ein Burgenländer. Das ist doch völlig normal.
Aber die Heide sprechen ist von einer globalen normal. Pandemie. Das ist jetzt nicht Föderalismus winzige Unterschiede hier und da, sondern wir sprechen von einer globalen Pandemie und die FPÖ hat offenbar keine einheitliche Meinung. Das kann man sagen.
Die FPÖ hat
in der wichtigsten Frage dieses Landes im Moment.
Nein, die FPÖ hat eine total einheitliche Meinung. Und zwar, dass man offen und faktenbasiert darüber spricht. Und ich möchte schon eines einmal feststellen. Dieses Thema wird ja auch sehr moralisch medial mittlerweile diskutiert. Und ich bin Landespolitiker und komme viel herum in Oberösterreich. Und ich sage Ihnen, die Themen werden da ganz anders diskutiert. Und deswegen wundert mich ja auch überhaupt nicht, dass man die Bürger nicht mehr recht.
Aber wie werden es diskutiert? Was
sagen Ihnen die wesentlichen Punkte, wenn Sie heute, und die sind ja auch unterschiedlich, die Punkte. Das ist ja etwas anderes, wenn Sie mit einem Seniorenvertreter sprechen oder mit einer Familie, wo sich niemand nach etwas richten kann und wo jetzt der Druck aufgebaut wird auf die Schüler und auf die unter 12-Jährigen. Wenn man nicht mehr weiß, gibt es einen Präsenzunterricht oder nicht, dass sich alles nur mehr unterhält und testen, impfen, und jetzt reden wir nicht von Universitäten, wir reden jetzt von Kindergärten, wir reden von Volksschulen, wir reden von neuen Mittelschulen, wir reden von Pflichtschulen. Also die Kindergärten hat übrigens die Regierung eh vergessen. Möchte ich nur nebenbei sagen, wie man dort mit einem Ansteckungsfall umgeht, ist ja bis heute nicht geregelt. Also nur damit man das einmal erwähnt ist, haben wir überhaupt gleich einmal vergessen und hat man weggetan. In den Schulen würde es ja Konzepte geben. Übrigens, die Freiheitliche Partei hat derartige Konzepte vorgestellt, übrigens vor einem Jahr. Untersuchungen der Bundeswehr-Universität in Deutschland, wo man sagt, also da gibt es unterschiedliche Trennwände und Möglichkeiten, diese Acrylwände, es gibt Raumlüfter und spezielle Geräte. Man hat nichts vor dem eingesetzt, nichts. Übrigens, da gibt es sogar Forderungen der Lehrergewerkschaft, zumindest von einer maßgeblichen Zahl von Pädagogen, die sagen, das wäre abzuziehen. Wir haben alle in den Stich gelassen. Und wir unterhalten uns auch bei den Jungen nur mehr ums Impfen und Testen, wo jeder weiß, unter 12 Jahre wird die Impfung absolut nicht empfohlen. Absolut nicht empfohlen. Weil Risiko und Nutzen hier nicht ausgewogen sind. Gibt es eine ganz offene Diskussion darüber.
Wir müssen eine kurze Pause machen und einmal lüften, weil Sie es gerade angesprochen haben, und werden wahrscheinlich über das Thema noch weitersprechen. Eine kurze Pause.
Hey, hier sind Gabriele
und Michael.
Wir präsentieren euch den neuesten Podcast im Kurier-Universum. Der heißt Schatzi, geht's noch? Und da reden wir ungezwungen über die großen Beziehungsfragen und das, was uns in der Liebe so bewegt.
Was denkst du? Wieso sagst du nichts? Liebst du mich noch? Und wer nimmt das Mistsackerl mit? Es geht um Vertrauen, um Eifersucht, um Loslassen und um Beziehungsarbeit.
Dabei sitzen wir bei uns daheim am Küchentisch, um für euch miteinander zu reden über Höhen, Tiefen und Glücksgefühle und wie man Liebe lebt. Und am Ende gibt's zu jedem Thema immer einen kritisch liebevollen Blick von Expertinnen.
Ihr findet unseren Podcast jeden zweiten Donnerstag ab 16 Uhr in allen großen Podcast-Apps und natürlich auch auf kurier.at/podcasts. Also abonniert uns bitte gleich, damit ihr dann auch wirklich keine Folge verpasst.
Wir sind zurück und reden weiter mit Manfred Heimbuchner, Landesparteiobmann der FPÖ in Oberösterreich und Landeshauptmannstellvertreter und Wahlkämpfer, der in 2 Wochen die Landtagswahl zu schlagen hat. Sie galten auch lange Zeit als Kritiker von Herbert Kickl. Wie wir gerade gehört haben in der Diskussion rund um die Impfung, passt offenbar doch kaum ein Blatt zwischen Sie beide. Aber Sie haben noch vor dem Rücktritt von Norbert Hofer als Bundesparteiobmann gesagt, Sie halten nichts vom Herumgesäge an Norbert Hofer. Wir wissen, wer da in erster Linie gesägt hat, wer der Hauptsäger war. Sie haben dann auch vor der endgültigen Bestellung von Herbert Kickl als neuer Bundesparteiobmann noch große Skepsis gezeigt und auch in den Raum gestellt, dass Herbert Kickl wahrscheinlich beim Wahlkampf in Oberösterreich kaum präsent sein würde. Nun schaut es ein bisschen anders aus.
Die Freiheitliche Partei ist Gott sei Dank eine Partei, die sich in internen Gremien berät, Entscheidungen trifft, und diese Entscheidungen werden dann nicht nur akzeptiert, respektiert, sondern auch mitgetragen. Und so wie ich dem Norbert Hofer gegenüber loyal war, so bin ich selbstverständlich dem Bundesparteiobmann Herbert Kickl gegenüber loyal. Das ist für mich überhaupt keine Frage. Und dass es in einer Partei Diskussionen gibt, das ist ja doch etwas Selbstverständliches. Und man hat gesehen, auch bei unserem Wahlkampfauftakt in Wels am vergangenen Freitag, dass wir wieder eine geeinte, eine starke Kraft sind. Und darüber bin ich sehr froh.
Aber Sie pflegen Ihr Image als Gemäßigter in der Partei. Wäre es nicht für Sie jetzt während eines laufenden Landtagswahlkampfes ein bisschen angenehmer, einen Norbert Hofer, der eher wie ein Regierungspolitiker wirkt, als Bundesparteiobmann zu haben, als den Herrn Kickl, der ein sehr aggressiver Oppositionspolitiker ist? Sie haben ja selber gesagt, Politik ist keine Seifenoper, das heißt, man muss nicht verliebt sein in seinen Bundesparteiobmann. Das heißt, Sie waren ja sehr stark verbunden, eher mit Norbert Hofer als jetzt mit Herbert Kickl.
Ich bin verliebt in meine Frau.
Hoffentlich.
Bin ja auch Familienreferent. Und Sie haben es ja vollkommen richtig gesagt, sonst könnten wir uns ja über Sturm der Liebe unterhalten und über andere Seifenopern. Ich bin sehr froh, dass die Partei innerparteilich jetzt wieder in ruhigen Gewässern ist, innerparteilich, und dass wir nach außen hin natürlich wieder das vertreten, was eine freiheitliche Partei ausmacht, dass wir klar und deutlich kommunizieren, und das ist natürlich immer eine Geschmacksfrage, wie man das sieht, aber am Ende ist es entscheidend, dass der Bürger sagt, ja, mit den Zielen der Freiheitlichen Partei fühle ich mich verbunden und die Arbeit war in Ordnung. Und Sie dürfen ja auch die Ebene nicht vergessen. Ich bin Landespolitiker, bin ein überzeugter Föderalist, wobei Österreich keinen echten Föderalismus hat, das muss man einmal feststellen, verfassungsrechtlich. Ich komme aus der Gemeindepolitik, bin auch immer Gemeinderat in meiner Heimatgemeinde Steinhaus bei Wels, und da muss man sich schon mit dem beschäftigen, was die Bürger vor Ort beschäftigt. Und Politik ist halt Tag für Tag harte Arbeit, und da geht's nicht nur um Überschriften. Ich bin nie bekannt dafür gewesen, dass ich jede Woche 4 Pressekonferenzen mache und eine Sache 7000 Mal verkaufe. Da ist ein anderes Beispiel aus der Oberösterreich gegeben, der dann als Gesundheitsminister mal gescheitert ist, sondern ich bin da ein harter Arbeiter. Das ist allgemein bekannt. Und ob man jetzt gemäßigt oder weniger gemäßigt ist, ich bin jedenfalls eines, ich bin ein klarer Politiker rechts der Mitte, und dazu stehe ich. Und daraus mache ich keinen Hehl, aber ich bin auch einer, der weiß, dass wir politische Programme nur im Regieren umsetzen können. Das aber ist mir vollkommen bewusst.
Aber wenn Sie natürlich mit Herbert Kickl so einen Bundespartei, ob man hat, der auf harte Oppositionslinie ist, schmälert das Ihre Chancen, wahrscheinlich wieder in die Landesregierung zu kommen?
Kurzes Zitat, wenn ich da ein heimbuchendes Zitat natürlich vor ein paar Monaten. Wir werden eine Selbstausgrenzung der FPÖ durch rhetorische Ausritte nicht akzeptieren. Das war auf Herbert Kickl damals gemünzt.
Nein, das ist generell zum Teil ein Thema in der FPÖ immer wieder mal gewesen.
Aber ist es gut, wenn ein Bundesparteiobmann zu Selbstausritten, wie Sie es formuliert haben, neigt?
Aber schauen Sie, das ist ja eine Politik, dass jeder sich über jeden andauernd definiert und wir keine inhaltlichen Gespräche mehr führen, wofür man eigentlich steht. Und glauben Sie mir, ich bin jetzt 12 Jahre Regierungsmitglied. Ich bin das dienstälteste Regierungsmitglied in einem Heimatbundesland. Das überlebt nicht einfach, weil es im Land vielleicht einfacher ist. Das geht nur dann, wenn man ganz klar und hart arbeitet. Und das interessiert von meinen Partnern, mit denen ich diese Arbeit in Wahrheit erfüllen kann und muss, überhaupt niemanden. Das ist ja alles Wahlkampfgedöse. Das ist, wer jemanden etwas die ganze Zeit ausrichtet und wer sich über wen irgendwie definiert. Das interessiert aber denjenigen, der Sorge hat, wie es in der Schule weitergeht und ob die Kinder eine entsprechende Ausbildung genießen. Überhaupt nicht. Und ich will eines nicht, dass man Politik wegabstrahiert vom Alltagsleben der Bürger. Und das passiert andauernd. Das sind immer so ein bisschen Moraldiskussionen, die steht überall immer die Moral. Da ist dann weniger interessant Verfassung, Recht, Gesetz, wie auch immer, sondern man diskutiert nur über die Moral und kann man das nicht so oder auch anders sehen, geht ganz, ganz selten in die Tiefe. Und ich hätte kein einziges politisches Projekt umsetzen können in meinem Bundesland. Ich erwähne hier nur die Deutschpflicht im Bereich der Wohnbeihilfe und der Vergabe von gemeinnützigen Wohnungen, wenn ich mich nicht im Detail mit Dingen auseinandergesetzt habe. Übrigens seit vielen, vielen Jahren habe ich das zu tun und das mache ich. Und alles andere, ja, mein Gott, nur die Gerade ist, oder wie soll man sagen, gottlos ist die Gerade. Ich glaube, das ist ein bekanntes Zitat.
Ich glaube, worauf wir hinaus wollen, ist, Sie vollführen einen Drahtseilakt. Sie geben sich als der rechtsbürgerliche Politiker.
Und nein, eben nicht so, ich bin so.
Sie sind es. Sie wollen regierungs- und koalitionsfähig sein, müssen aber zurechtkommen mit Ihrem Parteichef und dessen ungeheurer Aggressivität, dieser unglaublichen, skurrilen, fast schon Übertreibung, die er betreibt.
Das ist ungeheuer intellektuell haben. Ist unser Bundesparteiobmann, aber nicht ungeheuerliche Ausritte.
Okay, intellektuell, aber würden Sie zum Beispiel seinem Vergleich nahe treten, dass jetzt die Unterscheidung, die man macht zwischen den Geimpften und den Ungeimpften, dass das erinnert an ein Gesetz aus dem Jahre 1848, das die Schutzhaft eingeführt hat und später im Dritten Reich angewandt wurde. Ist das ein Vergleich, dem Sie nahe treten können? Den hat Herbert Kickl gebracht.
Ja, aber ehrlich gesagt...
Ich habe es dabei, nämlich von gestern. Ja. Es hat ein Regime gegeben, an das wir sehr ungern zurückdenken. Das war eines der leidvollsten Kapitel in der Geschichte unseres Landes. Die haben dieses System der Schutzhaft, wo man oft gesagt hat, wir sperren dich ein, um dich selber zu schützen. Dort hat man das zur grauslichsten Form der Perversion vorangetrieben. Würden Sie sowas sagen?
Mir würde es ad hoc gar nicht einfallen. Was ich dazu schon festhalten muss, das, was der Bundeskanzler gesagt hat, wenn ich es jetzt richtig wiedergebe, bitte, Sie können mich korrigieren, also auch ich bin selbstverständlich nicht fehlerfrei. Ja, man muss also Einschränkungen machen, um die Ungeimpften zu schützen. Was hält man eigentlich von dem? Ich bin zum Beispiel ein Ungeimpfter, weil ich sehr viele Antikörper habe.
Aber übrigens, der Christoph, die muss man jetzt, ja, wenn sie genügend Antikörper haben, nicht schützen.
Das hat ja niemand gesagt. Wer sagt das von der Regierung? Wo steht das? Wo steht das? Wissen Sie, und da müssen wir schon immer, es wird oberflächlich diskutiert. Und ich weiß, Politik, da trägt auch die Politik dazu bei, das ist überhaupt keine Frage. Aber es wird im Detail nicht diskutiert. Weil wenn ich ein Ungeimpfter bin und ich habe Antikörper als Genesener, dann bin ich epidemiologisch überhaupt kein Pandemietreiber. Ganz im Gegenteil, das steht übrigens sogar in den Befunden drin, wenn man die
und diese entsprechend Spitzfindigkeit hat. Rechtfertigt den Vergleich mit dem Dritten Reich?
Na, diese Spitzfindigkeit, nicht alleine diese Spitzfindigkeit, aber dass der Herr Bundeskanzler sagt, na, da müssen wir halt die Ungeimpften schützen. Wissen Sie, Bürgerrechte, die sind nicht irgendwo von der Regierung jetzt einmal so gegeben. Bürgerrechte, die muss man jetzt nicht bitten und betteln, sondern in einem liberalen Rechtsstaat stehen Bürgerrechte einem einfach zu. Uns allen stehen die Bürgerrechte zu. Und der Staat muss im Detail begründen, warum er Bürgerrechte einschränkt.
Aber wir schreien uns alle im Auto an, ja, und das könnte man auch sagen, das ist ein Bürgerrecht, das quasi einem einschränkt. Aber wir wissen alle, dass uns das schützt im Falle eines Autounfalls.
Ja, ist doch verhältnismäßig.
Und die Impfung schützt nicht nur uns selbst, sondern auch die anderen.
Genau.
Ja, das ist, aber ob die Einschränkungen verhältnismäßig sind. Und übrigens, der VfGH hat ja zahlreiche Gesetze ja gehoben. Also das ist ja jetzt nicht so, dass ich da so au passant etwas sage, was mir zu Hause beim Rasenmähertraktor vorne eingefallen ist. Sondern dazu gibt es ja Entscheidungen. Und übrigens, der Herr Bundeskanzler hat ja mehr oder weniger mal gesagt, im Zusammenhang mit Corona-Gesetzen und Verordnungen, die aufgehoben wurden, na gut, bis das aufgehoben sind, gelten sie schon nicht mehr. Das ist übrigens eine Aussage, die heute für einen Bundeskanzler nicht würdig. Das lernt man im ersten Abschnitt des Jus-Studiums.
Haben wir kritisiert.
Und was man dazu sagen muss, natürlich, was meines Erachtens die Gesetze besser machen würde, in Österreich, übrigens meine Gesetze, die immer hoch kritisiert waren, sind nämlich meine, aber des Obersten Landtages, die immer gesagt, sind alle verfassungswidrig, EuGH-widrig, übrigens jedes Gesetz hat bis dato gehalten, allen Instanzen. Hätte auch anders sein können, wie gar nicht, aber sie haben zumindest gehalten. Das, was wir brauchen, sind auch Eilverfahren, so wie sie in Deutschland möglich sind. Dann muss auch der Gesetzgeber ordentlich arbeiten. Und wir wissen ja alle, dass die Gesetze und Verordnungen, bei den Verordnungen ist sowieso ein eigenes Thema, aber dass ja die Gesetze grundsätzlich aus der Administration kommen. Und das wünsche ich mir. Und wenn man mit den Dingen einfach korrekter umgeht, plausibler umgeht und sich die Leute noch etwas auch richten können, dann wird man die Pandemie auch besser meistern können.
Weil Sie jetzt sehr viel über den Bundeskanzler geredet haben, ist nicht ein bisschen ein Problem für die FPÖ, in Wahrheit sogar bundesweit, dass sie Gefahr läuft, von der ÖVP rechts überholt zu werden? Wie viel Platz haben Sie überhaupt im politischen Spektrum momentan? Ist das nicht eingeschränkt jetzt durch den neuen Kurs der Türkisen und im Grunde sogar durch den neuen Kurs der SPÖ, die migrationspolitisch jetzt hier auch offenbar gerade nach rechts rückt?
Also beim Kurs der SPÖ tue ich mir ein bisschen schwer, weil da kann man nämlich wirklich sagen, da gibt es die pannonische SPÖ mit Herrn Doskozil, dann gibt es die Wiener SPÖ, dann gibt es die andere Wiener SPÖ mit der Randy Wagner, die persönlich schätze, die Randy Wagner, ich glaube, die hat es ehrlich gesagt gerade am schwierigsten von allen Parteiobleuten in Österreich, quer durch alle Bundesländer und aus dem Bund. Mitleid ist ja keine politische, Kategorie. Und die Freiheitliche Partei hat sehr viel Raum. Bei der ÖVP merke ich immer eines, das merke ich jetzt als oberösterreichischen Wahlkampf ein wenig, vor der Wahl rechts blinken und dann da mal links abbiegen. Bei der FPÖ oder beim Manfred Heimbuchner weiß man, wo er steht. Da weiß man, dass man rechts der Mitte steht. Ich mache daraus nie einen Hehl. Ich bin da ganz klar positioniert. Wobei ich auch dazu sagen muss, in einer Demokratie muss man mit an jeden reden können. Es gibt auch interessante Grüne Abgeordnete, Funktionsträger, mit denen ich mich auch schon einmal privat ausgetauscht habe. Das ist überhaupt keine Frage. Und da gibt's viel Raum. Und ich sage nur eine Zahl im Zusammenhang mit der Migrationspolitik. Das erste Mal, dass dieser Begriff jetzt fällt.
Erstaunlicherweise
bei einer FPÖ. Nein, ist gar nicht erstaunlich. Wir können sehr lange diskutieren.
Ja, ein anderes vermeintlich gutes Thema. Also ist die Migration nicht so wichtig.
Seit Sie bei den Anti-Corona-Demos
auftreten. Ist die Migration, wo ja, das ist, ja. Die FPÖ von der
wir sind nicht glaubwürdig
in unserer Form der Politik. Wurde. Jetzt haben wir halt den Corona-Wahlkampf.
Nein, es ist kein Corona-Wahlkampf. Bei uns ist ein Wahlkampf der Vernunft. Also die Medien machen es ja zum Corona-Wahlkampf. Wenn Sie meine Rede sich angehört haben, beim Wahlkampfauftrag war Corona ein relativ kleines Thema. Ich glaube, das Thema Impfen ist bei mir keine einzigen Wortmeldung vorgekommen. Aber die Medien machen es dazu. Übrigens, so wie im Bereich auch des Ausländerwahlkampfes auch die Medien da kräftig mitgeholfen haben, darf ich nur mal so ganz nebenbei anmerken.
Ja, aber die Ausländerkarte hat ja wohl immer die FPÖ gezückt und die Medien.
Wir zucken und zücken keine Ausländerkarte, sondern nur zum Thema, wenn Sie sagen, die ÖVP überholt die FPÖ rechts, dann würde ich ja sagen, dass manchmal die ÖVP mit als Geisterfahrer eher mal vorkommt. Denn im Zusammenhang mit der Migration, schauen Sie sich die Zahlen an, während der Corona-Pandemie mit Grenzkontrollen, mit verschärften Kontrollen hat es eine Zunahme von mehr als 66% gegeben an Asylwerbern in Österreich, als wie gegenüber dem ersten Halbjahr von Herbert Kickl. Das muss man immer dazu, das sind ja, Zahlen des Innenministeriums.
Die Ausländerzuwanderung gab es in der Zeit von Schwarz-Blau, muss man sagen, erstaunlicherweise.
Also, erstens.
Sie können auch die absoluten Zahlen nennen, dann wäre es weniger dramatisch gewesen.
Die würden mir auch einfallen. Das Wesentliche ist in dem Zusammenhang, wenn Sie über das Thema Migration sprechen und derzeit die ÖVP von, weiß nicht, Verwahrungshaft, Sicherungshaft und von allen möglichen philosophiert. Das haben wir übrigens auch wieder beim Rechtsstaat. Ich bin der Meinung, die Leute, die zu uns gekommen sind, da hat es ja den Attentäter von Wolowitz gegeben, war übrigens ein Asylwerber, der hätte nie bei uns da sein dürfen aufgrund von Schengen, aufgrund von Dublin-Abkommen, Dublin 1-2. Also da kann ich mit Ihnen als Jurist sprechen. Ich habe selber Asylverfahren in Verfahrenshilfeangelegenheiten absolviert. Also ich könnte Ihnen da sehr vieles sagen, aber von Asylwerbern aus Nigeria aus.
Sicherungshaft sind Sie nicht.
Nein, da zeige ich Ihnen etwas bei der Sicherungshaft. Das, was die ÖVP jetzt wieder mal gesagt hat, ja, wenn jemand straffällig war, ganz wurscht, das jetzt ein Asylwerber war oder sonst ein Drittstaatsangehöriger, dann muss er in Haft genommen werden und abgeschoben werden. Übrigens, das ist geltende Gesetzeslage. Also, es ist ganz interessant. Das, was die ÖVP vorher gesagt hat beim Attentäter von Wolowitz, da hat man gesagt, na ja, Leute, die vielleicht gefährlich wirken, wie könnte man was machen, dass man die vorher einsperrt? Das ist ein bisschen was anderes. Und über das muss man in einem Rechtsstaat schon auch diskutieren. Und übrigens, darum sage ich, bei dem Attentäter von Wolowitz, ich bin ja der Meinung, der hat von vornherein bei uns nichts verloren. Und zwar sage ich Ihnen das nicht als Politiker, sondern ich sage Ihnen das aufgrund des Rechtsstaates. Diese Person hätte nie bei uns da sein dürfen. Und das ist ein ganz springender Unterschied, was die, und neben vielen anderen, was ÖVP und FPÖ betrifft. Dass wir der Meinung sind, diese Leute haben bei uns von Haus aus nichts verloren, da muss ich mir auch nicht Gedanken machen, weil ich noch irgendwie einsperren kann und wie ich dann jemanden in Schubhaft begebe, sondern diese Leute müssen an der Grenze zurückgewiesen werden. Das ist völkerrecht, ist eine schwere völkerrechtliche Diskussion, aber das geht. Deswegen gibt es das Bundesheer an der Grenze, um die Leute zurückzuweisen. Wir sind von lauter sicheren Drittstaaten umgeben. Und das erwarte ich mir, ganz wurscht, ob das die ÖVP oder wer andere ist. Ich erwarte mir das von jedem Innenminister, dass hier das Gesetz bedingungslos angewendet wird. Und nicht so, wie es 2015 war, wo man die Leute gesagt hat, jetzt transportieren wir es quer durch Österreich durch. bringen sie an die Grenze Oberösterreich-Bayern und dann geben wir es den Deutschen. Übrigens, keine Identitätsfeststellung hat man in Österreich gemacht, damit ja nicht die Deutschen sagen können, der ist aus Österreich gekommen, den muss man in Wahrheit zurückschieben. Also was da in Wahrheit veranstaltet wurde, fernab jeder Gesetze, fernab jedes Rechtsstaates, man kann mir alles vorwerfen, sie können politisch sagen, das ist einer, der hat einen klaren rechten Standpunkt, der will doch eine Migration in die, vor allem keine unkontrollierte in irgendeiner Art und Weise haben. Ja, das stimmt. Aber ich gehöre nicht zu jenen, die Leute quer durch Österreich mit dem Bund, mit dem Bus oder mit der Bahn transportiert hätte, keine Identität festgestellt hätte und dann hätte gesagt, gehen wir es den Bayern.
Aber okay, apropos 2015.
Das war auch nicht Sie, solidarisch.
Sie haben,
das war keine europäische
Sie
Solidarität.
Haben im Jahr 2015 im Flüchtlingsjahr viele Leihstimmen von ehemaligen ÖVP-Wählern bekommen. Wie wollen Sie die halten?
Durch eine ordentliche und anständige Politik, die ich in den vergangenen 6 und 12 Jahren gemacht habe. Und ich weiß, dass das Jahr 2015 singulär war. Ich weiß natürlich, dass diese Migrationsbewegung, vor allem dieser Kontrollverlust des Staates, dann doch auch viele dazu bewogen hat, zu sagen, so, und jetzt reicht's mir, und diesmal gebe ich der FPÖ die Stimme. Und dass diese 30% einfach schwer oder überhaupt nicht zu erreichen sind, ich bin ja ein Realist. Aber ich weiß, dass viele Oberösterreicher sagen, wenn man dieses erfolgreiche, bürgerlich-konservative und doch auch liberale Projekt fortsetzen will, dann muss ich dem Manfred Heimbuchner und der FPÖ in Oberösterreich die Stimme geben, weil sonst gibt's halt eine andere
Wobei
Konstellation.
Wobei Wartner, Landeshauptmann Thomas Stelzer, ja mehrfach geäußert hat, mit einer Kickl-FPÖ würde er keine Koalition eingehen. Jetzt haben wir aber heute, glaube ich, nicht viel Unterschied zwischen Kickl und Manfred Heimbuchner herausgehört, außer was das Auftreten betrifft. Das könnte also schwierig werden nach dem 26. September.
Da ist so viel einfach dem Wahlkampf geschuldet. Jeder muss seine eigenen Wähler mobilisieren. Hat mein Mitbewerber einen anderen Weg? Das bin so lange in der Politik, das verstehe ich. Am 27. September werden dann wieder viele vielleicht ein bisschen nicht mehr so wahlkampfgeschwängert herumlaufen, wenn drüber nachdenken. Ich habe jetzt schon drüber nachgedacht, was für das Land gut und wichtig ist und deswegen gibt es mir eine ganz klare Ansage, dass sich diese Zusammenarbeit, die funktioniert, hat sie jetzt sachlich funktioniert. Wir führen in vielen Zahlen, ich könnte Ihnen da jetzt alles Mögliche auch aus meinem Ressort aufzählen, wird Sie nicht interessieren, ist aber wichtig für die Leute in dem Land, ist nämlich schon wichtig, ob die Mietpreise bei uns nämlich am zweitwenigsten steigen von ganz Österreich, als wie in anderen Ländern durch freiheitliche Wohnbaupolitik. Das glaube ich, nicht nur glaube ich, ist sehr erfolgreich und mehrfach ausgezeichnet. Und das ist für mich wichtig und deswegen sage ich, setzen wir diese Zusammenarbeit vor und ich habe ja auch ein gutes menschliches Verhältnis. Man tut ja immer so, das bekriegt sich jeder jeden Tag bis zum Umfallen. Ich muss ja mit den Leuten nach dem 26. September und zwar mit allen wieder normal reden können und das kann ich ja. Ich bin am 27. September nicht anders wie am 26. Meine Mitbewerber ein größeres Problem, die vielleicht ein bisschen martialischer sein müssen. Und
ja, Sie haben
vielleicht
ja einen,
dann
das
links
Martialische in der FPÖ abdeckt. Das müssen Sie ja nicht selbst machen, das wird ja vom Bundesparteiobmann gut abgedeckt.
Und vermutlich wird es auch Herbert Kickl am 27. September gleich sein wie am 26. und in den Tagen und Wochen davor. Er wird als Virtuose der Faktenverdrehung weitermachen.
Wir sind keine Schauspieler.
Aber bundesparteipolitisch, also aus Sicht der ÖVP und aus Sicht der FPÖ, hätte es natürlich für die FPÖ, wäre es interessanter, komplett in Opposition zu sein, wenn man jetzt auf diesem Kurs ist. Für die Bundespartei der ÖVP wäre es natürlich auch einfacher. Und es gibt ja schon Signale, quasi die Grünen haben jetzt in der Bundespartei auch, also in der Bundesregierung genehmigt Straßenbauprojekte, die sehr wichtig sind für die Landesregierung. Könnte schon als ersten Preis sehen für eine diesmal türkis-grüne Regierung auch in der Landesregierung. Halten Sie das für realistisch? Und es kann sich ja auch Thomas Stelzer wahrscheinlich aussuchen, er kratzt an der 40%-Marke, wird also einen Zugewinn haben und Sie werden natürlich, weil sie letztes Mal sehr hoch waren, runtersinken diesmal.
Warten wir mal den Wahltag ab. Die Wahl findet am 26. September statt. Da ist noch einiges möglich. Und ich habe mich klar positioniert. Und bei mir weiß man, wofür ich stehe. Und ich bin ja immer sehr dankbar auch für diese Fragestellungen. Weil andere und meine Mitbewerber sind ja nicht klar positioniert. Bei mir weiß man, wer dem Manfred Heimbuchner die Stimme gibt in Oberösterreich, dann wird es eine Fortsetzung dieser Koalition geben, weil Thomas Stelzer wird sowieso Landeshauptmann bleiben. Es ist keine Landeshauptmannfrage. Die war es übrigens nie in Oberösterreich, das ist immer irgendwie hochgespielt von der ÖVP, sondern es geht um die klaren Standpunkte, wie weiter regiert wird, ob hier mit Vernunft weiter regiert wird für den Wirtschafts- und Industriestandort, ob es weiterhin diesen vernünftigen Kurs in der Migrationspolitik gibt und Politik für die Oberösterreicher, nämlich für unsere Leute in erster Linie.
Ich denke, wir warten auf den 26. September und reden danach weiter. Danke für Ihr Kommen. Dankeschön.
Danke für den.
Dankeschön.
Das war ein Daily-Podcast-Spezial mit dem oberösterreichischen FPÖ-Chef Manfred Heimbuchner. Die Fragen haben Martina Salomon vom Kurier, Christian Reiner vom Profil und Klaus Herrmann von der Krone gestellt. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Wir melden uns wieder am Montagnachmittag mit einem neuen Daily-Podcast bei euch. Bis dahin noch ein schönes Wochenende. Elias Nadmesnik, over and out.